Kleine Anekdote aus dem BSK-Unterricht. Keine Ahnung, ob Willi sich auch an diese Geschichte erinnern kann. Aber eines Tages saß ich als alter Klugsch, Punkt, 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 in der ersten Reihe ganz vorne bei ihm da und habe gehört. Und ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Unterricht war. Auf jeden Fall meinte ich wirklich in diesem Moment verstanden zu haben. Und es war Pause, ich ging vor, habe mir noch einen Muffin von Lilly genommen, weil da stehen immer Muffins rum, die Willi von Lilly mitbringt. Und mit meinem Muffin stand ich da vor Willi und sag: Willi, endlich habe ich's verstanden. Wir brauchen einfach nur die Bibel. Und Willi hat mich ganz entsetzt angeguckt und gesagt: Robin, du hast gar nichts verstanden. Wir brauchen nicht die Bibel. Die Bibel ist nur ein Buch. Die Bibel will uns nur den vermitteln, den wir wirklich brauchen. Christus. Die Bibel ist ein Werkzeug, um uns Christus zu zeigen. Wir brauchen nur Christus. Und dann bin ich erst so mit gesenktem Haupt wieder auf meinen Platz getapst. Und heute denke ich mir, wow, das war echt eine Lektion. Denn eigentlich kam ich dazu ihm als ein Pharisäer, der meinte, in diesem Wort das ewige Leben zu finden. Und dabei habe ich noch gar nicht verstanden, dass dieses Buch von Christus und ihm in all seinen Facetten spricht. Und Willi, ich freue mich, dass du uns dann die nächste Runde mitnehmen wirst.
So, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber jetzt. Schön, dass ihr geblieben seid. Freut mich, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, mit euch weiterzugehen. Und eigentlich jetzt die Predigt starten. Das, was ich ja nicht vorhatte, heute Morgen zu tun, kann ich das jetzt machen. Aber ich muss den Weg gehen, euch ein bisschen dahin nehmen und einfach das Anliegen von mir euch weitergeben. Und jetzt kommen wir einfach zu Lukas 24. Ich gehe mit euch diesen Abschnitt durch. Wir gucken uns das gemeinsam an. Und von da aus mache ich ein, zwei Beispiele, was es bedeutet oder in welche Konsequenz oder welche, ja, was es bedeutet, dann konsequent dem gegenüber zu sein. Wie sollen wir die Schrift lesen? Was bedeutet Christus-zentriert Bibel lesen? Und auch die anzuwenden. Da hoffe ich, euch ein, zwei Beispiele geben zu können. Und dass es für euch ein Gewinn sein wird. Mich hat das, also mein Dienst, mein Glaubensleben hat das, also es hat revolutioniert, sagt man das so, ja? Radikal verändert. Und das löst zwei Dinge aus. Kann sein, dass es hier genau das Gleiche auch tut. Ich bin nicht naiv, ich rechne eigentlich damit. Es wird zwei Dinge auslösen. Das eine, es wird Menschen geben, die das gerne hören werden. Sie werden darin die gute Nachricht sehen und werden sich darüber freuen. Und es wird genauso welche geben, denen wird es zum Anstoß werden. Sie werden das überhaupt nicht mögen. Und das begleitet nicht mein Leben. Seitdem ich Christus verkündige von der Schrift, passieren eben immer diese zwei Dinge. Ich bin natürlich immer froh, wenn es von den Ersteren mehr gibt, als von den Zweiteren. Das ist schon angenehmer. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mir gut gesinnt seid, wenn ich jetzt weiter mit euch den Weg gehe. Lass uns Kapitel 24 im Lukas-Evangelium nochmal genau anschauen. Also, wo sind wir? Jesus auferstanden. Das Erlösungswerk vollbracht. Die Frauen haben als erstes gehört. Ich hätte nicht Mittag essen sollen. Ist ja etwas da drin. Entschuldigung. So, jetzt ist alles frei. Die Frauen haben das als erstes gesehen, bezeugt bekommen, geben es weiter. Und bei den Jüngern ist ein Unverständnis, sogar in dieser harten Haltung, dass sie sagen, es ist ein Geschwätz. Und das schockiert mich. Dass seine Jünger über das Zeugnis der Frauen, der Christus ist auferstanden, sagen, es ist ein Geschwätz. Ihr versteht, was ich meine. Das zeigt, was für eine Unkenntnis und ein Unverständnis bei ihnen da war. Erschreckend eigentlich, gell? So wie Robin gerade arbeite ich mich durch das Markus-Evangelium in der Gemeinde, im Predigtdienst. Und wir sind dabei, uns anzuschauen, in welcher vielfältigen Art und Weise Jesus den Jüngern Zeugnis gab von dem, was er ist und was er tut. Und wir sind an so vielen Stellen durch, an denen er genau das zeigt, was passieren wird. Was passieren wird. Er lehrt sie. Soweit ich weiß, kommt ihr noch dahin. Seid ihr Kapitel 6, glaube ich, gell?
Schaust du im Internet, was wir machen?
Ich informiere mich über die, zu denen ich gehe. Und dann, Nachdem Jesus ihn aufgezeigt hat, wer er ist, zeigt er, was er tun wird. Und da gibt es eine interessante Stelle. Ich bin sicher, Robin wird es euch gut erklären. Jesus, Petrus steht da, Jünger stehen da, keine Ahnung, was Jesus getan hat, Brotvermehrung, sie verstehen es immer noch nicht. Dann sagt Jesus, okay, ich muss euch die Augen öffnen. Ich muss euch die Ohren öffnen. Er macht zwei Wunder, er öffnet die Augen, er öffnet die Ohren, um zu sagen, das muss passieren, sonst könnt ihr gar nicht verstehen. Dann öffnet er den Petrus die Augen und die Ohren und Petrus darf erkennen, oh, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus. Und im nächsten Moment heißt es, und da fing Jesus an, sie zu lehren, er muss leiden, muss sterben, muss auferstehen. Und wisst ihr, was Petrus dann macht? Er nimmt Jesus beiseite, sagt, Jesus, komm mal her. Und er sagt, geht ja gar nicht. Jesus, also, pass mal auf. Das widerfahre dir nicht. Unmöglich. Das ist nicht, was Gott will. Und belehrt und heißt, und tadelt Jesus. Das ist echt anmaßend. Und wisst ihr, wie Jesus dann reagiert? Also tiefer könnte Petrus nicht fallen. Er war gerade im Himmel, als er die Offenbarung bekam, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, zu Christus. Und im nächsten Moment sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Ich verstehe dir, das ist sehr extrem. Und warum reagiert Jesus so extrem? Warum sagt er sowas? Petrus, das ist nicht Satan. Er sagt, steh mir nicht im Weg. Er weiß, dass der Satan gerade Petrus instrumentalisiert. Dass es der Satan geschafft hat, Petrus zu gebrauchen, Jesus zu sagen, das machst du nicht. Du musst doch nicht sterben. Du musst doch nicht leiden. Du bist der Messias, du bist der Christus. Richte dein Reich auf. Jetzt vertreib die Römer. Und Petrus... Wieso hat sich Petrus von dem Teufel, der gerade noch gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, das ist eine tiefe Erkenntnis, die Gott ihm schenkt, wie kommt er dazu, im nächsten Moment Jesus zu tadeln? Und der Grund ist darin, weil er kein Verständnis vom Leiden, vom Verwerfen und vom Sterben und Auferstehung Jesu hatte. Er hatte kein Verständnis, was ist der Christus? Er hatte keine Erkenntnis über den Christus. Oder andersrum, seine Theologie über den Messias, seine Theologie über das Werk des Messias, sein Verständnis über das, was der Christus tun wird, welche Erlösung er schaffen wird, welches Reich er aufrichten wird, auf welche Art und Weise er das Reich aufrichten wird, für wen er das Reich aufrichten wird, war so anders als das, was eigentlich Gott verheißen hat, dass als Jesus gesagt hat, das wird jetzt passieren, der Teufel ruckzuck Petrus gebrauchen könnte und Petrus hat sich dagegen gestellt. Versteht ihr, warum es so ernst ist? Wenn wir eine falsche Theologie, ein falsches Schriftverständnis von Christus und dem Messias und dem Werk des Messias haben, sind wir ein leichtes Fressen für den Teufel. Und er wird uns irgendeine Lehre und irgendeinen Grund geben, warum das so nicht alles sein kann, wie es ist. Und wir merken nicht einmal, dass er uns instrumentalisiert. Und wir denken, wir kämpfen für Gott. Und Jesus würde sagen, geh hinter mich, Satan. Das ist erschreckend. Ich würde so sagen, was für ein Verständnis haben die Jünger, ich zeige es euch gleich hier, was für ein Verständnis haben Petrus und die Jünger vom Messias? Was für ein Verständnis hatten sie von einem Reich? Sie haben ihre Bibel gehabt, die haben das Alte Testament. Und so wie sie die Verheißungen gelesen haben, so wie sie die Berichte und die Geschichten über den Christus gelesen haben. So haben sie das geglaubt. Das war ein jüdisches Verständnis. Ich will euch so sagen. Und Jesus sagt, das ist ein satanisches Verständnis. Geh hinter mich, Satan. Denn es ist so anders, was Jesus sagt, was das Verständnis ist. Dann fing er an, sie zu lehren und zu erklären. Und wisst ihr, was denn kommt? Ihr könnt alle euch darauf freuen. Das sind schöne Abschnitte. Kapitel 8, Kapitel 9. Dann nimmt Jesus mit und sagt, okay, ihr wollt nicht auf mich hören. Wisst ihr, woher es mitkommt? Kommt mal mit mir mit. Wir gehen mal zum Papa. Dann nimmt er mit auf den Berg und dann begegnet ihn wen? Ihnen wer? Mose und Elia. Mose steht für was? Und Elia? Propheten. Und die unterhalten sich mit Jesus. Und erklären und sprechen über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen soll. Also Mose sagt, okay, Jesus, so wie wir es geschrieben haben, so machen wir es. Ja, ja, genau. Und Elia sagt, gell, so wie wir das verkündigt haben, so machen wir es. So machen wir es. Gell, du hast noch nicht vergessen, Jesus. Nein, haben wir natürlich nicht vergessen. Und die Jünger hören das. Und in dem Moment fängt Petrus wieder schlau zu werden. Irgendwann muss er sein Maul aufreißen. Der Apostel hat schnell der Zunge. Und dann, wisst ihr, was dann passiert? Eine Stimme aus dem Himmel. Der Vater selbst. Und was sagt der Vater?
Das ist mein Sohn, an ihn habe ich wohlgefallen. Mein geliebter
Sohn. Auf ihn hört. Wisst ihr, was passiert? Jesus sagt, kommt mal mit. Ihr glaubt mir nicht. Ihr kriegt das von meinem Papa gesagt. Und der Papa sagt, bitte hört auf ihn, so wie er es euch erklären wird. Das ist das Richtige. Er sagt euch, wie man Mose versteht. Er sagt euch, wie man die Propheten versteht. Er erklärt euch, was Elia eigentlich gesagt hat und erklärt euch, was Mose gesagt hat. Bitte hört auf ihn. Und ab da beginnt Jesus, ihnen es zu erklären. Dreimal wird uns da berichtet, das hat ein Jahr lang. Und jetzt passiert das. Und statt, dass sie sagen, Papa hat uns ja schon gesagt, sind sie betrübt, halten sie für ein Geschwätz, die haben es immer noch nicht verstanden. Ist schon traurig. Also sie gehen, sind bestürzt. Und nochmal, das ist sehr herrlich, wie Jesus das sagt, Jesus das macht. Er geht neben ihnen und uns wird deutlich gemacht oder gezeigt, ihre Augen sind zu, das heißt, sie können Jesus nicht erkennen. Und Jesus beginnt Fragen zu stellen. Ich habe schon gesagt, das ist pädagogisch höchst interessant. Er kommt nicht und sagt, oh Mann, wieso seid ihr so blöd? Er fängt an und sagt, was ist los? Und das ist nur nebenbei in der Seelsorge eine gute Art. Man muss Fragen stellen und zuhören. Und weiß Jesus, was los ist? Ha klar, weiß er, über was sie reden? Ja, schon dreimal. Warum fragt er sie? Weil es die Art, ihre Gedanken zu sortieren, zu kommunizieren und dann weiß man, wo man selbst dran ist. Deswegen reden lassen. Wir haben viele Gedanken, in einer Sekunde 1000. Aber wenn wir dann reden, dann müssen wir das alles sortieren. Und dann merken wir eigentlich, was da oben alles darum schwirrt. Und er lässt sie reden und er hört zu. Und all ihre Sorgen, all ihre Unmut, all ihre Unglauben und all ihr Unverständnis kommt an die Oberfläche. Und schaut mal, was da rauskommt. Vers 18. Einer aber, deren Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm. Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt, das heißt als Fremdling sich aufhält, und nicht weiß, was dort geschehen ist in den Tagen? Und er sprach zu ihnen. Was denn? Herrlich, gell? Nö, keine Ahnung. Jesus, keine Ahnung. Also die wissen immer noch nicht, wer er ist. Und der stellt sich in aller Ehre und Ehrfurcht. Er stellt sich da dumm und sagt, naja, erzählt mal. Das ist pädagogisch hier, was er macht. Also red mal, gib mal her. Und dann kommt's rüber, schaut mal, was sie sagen. Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus. Nicht schlecht, gell? Von Jesus, um ihn geht's. Dem Nazaräer. Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Was haben Sie für ein Verständnis über Jesus? Wer war er?
Prophet.
Ein Prophet. Gut?
Nein.
Nicht gut. Nach all dem, was denken Sie über ihn? Er ist ein?
Ein Mensch.
Ein Prophet, ein Mensch. Zwar mächtig im Werk, im Wort von Gott, aber er war ein Prophet. Warum denken Sie, er ist ein Prophet?
Weil Sie noch nichts wissen, beziehungsweise nicht glauben konnten, dass er auferstanden ist.
Das heißt, Sie denken, er ist tot. Und er ist ein Mensch, er ist tot. Er war ein Prophet, war ein toller, begnadeter, begabter, befähigt, aber er war ein Mensch. Das, was Sie momentan von ihm denken, er ist ein Prophet gewesen. Sehr traurig, oder? Gehen wir weiter. Und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Darum geht's, sagen wir, haben ihn getötet. Und jetzt, wo ist ihre ganze Enttäuschung? Warum die ganze Traurigkeit? Wo ist das Unverständnis? Schaut mal, Vers 21, wichtig. Wir aber, dieses Wir ist betont. Wir, es ist so wirklich verstärkt. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Wir sind enttäuscht. Warum? Wir hofften, er wird uns erlösen. Das heißt, was glaubten sie? Er hat sie nicht erlöst. Unsere Hoffnung ist dahin, der ist tot. Und wir haben gedacht, er erlöst uns. Wir wissen ja zum Glück ein bisschen mehr, gell? Hat er die Erlösung geschaffen? Warum? Aber hoffen sie noch auf eine Erlösung? Warum sind sie enttäuscht? Weil sie eine andere Erlösung vor Augen hatten. Versteht ihr? Sie waren total enttäuscht, weil das, was sie gedacht haben, was Jesus tun wird, nicht passiert ist. Sie haben eine Erlösung erwartet, aber sie ist nicht eingetroffen. Und sie waren enttäuscht. Wieso? Weil ihre Theologie oder ihr Verständnis der Erlösung so anders war. Über was für eine Erlösung haben sie gedacht? Die nationale, politische, geografische. Sie dachten, die Römer würden vertrieben werden. Sie dachten, Israel wird aufgerichtet werden. Sie dachten, David wird sich auf den Thron setzen, der Messias. Und sie dachten, er wird die Herrschaft ausbreiten. Und es würde die Herrlichkeit eingeläutet. Und die Toten würden auferstehen. Und alle Nationen würden nach Israel strömen und in dem Segen Israels baden und genießen. Und die Feinde würden der ganzen Welt zertreten werden. Und sie würden mit Jesus, mit dem Messias zu rechten und linken herrschen und verwalten. Und darum haben sie gesagt, oh, bitte, bitte, lass uns die Chefs werden. Weil können wir, das ist nicht wenig, was wir können viel profitieren. Wir sind dann die in der ersten Reihe. Wir haben die größten, besten Jobs. Wir haben Einfluss in diesem Reich, weil wir sind ja seine Rechte und Linke. Unglaublich, oder? Sie dachten nicht an die Erlösung der Sünde. Sie dachten nicht an den Feind, den Teufel. Sie dachten nicht an das verheißene Land im Himmel. Ihr Verständnis und ihre Theologie war irdisch. Die Erfüllung aller Prophetien war irdisch. Die Verheißungen, die sie als Verheißung sahen, waren irdisch. Und ganz ehrlich, wisst ihr, wie viele Christen genau das heute genauso glauben? Alles, was sich erfüllen muss, buchstäblich irdisch erfüllen. Ich habe große Sorge, dass genau das Gleiche passiert wie damals. Sie sind traurig und sie sehen das Wirken, die Vollmacht, die Kraft des Evangeliums nicht, weil sie ein anderes Verständnis davon haben. Sie haben ein Verständnis, sie haben eine Theologie, nur entspricht sie nicht dem, was Gott eigentlich durch den Mose und die Propheten verheißen hat. Das ist schon schockierend, echt schockierend. Also, sie haben auf eine Erlösung gehofft, die sie nicht gesehen haben, die sich in ihren Augen nicht erfüllt hat, aber die Erlösung hat stattgefunden. Die größte Befreiungsaktion der Menschen hat stattgefunden. Der größte Feind wurde besiegt. Die Gefängnisse wurden wirklich aufgetan. Und Blinde sahen und Lahme gingen. Und es wurde ausgerufen, ein angenehmes Jahr des Herrn, ein Jubeljahr. Ein Jahr der Rettung. Nun sahen sie das alles nicht, weil es in ihrem Verständnis, das sich ganz anders abspielen sollte. Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir lesen weiter. Vers 21, jetzt kommt zweiter Satz in dem. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem es geschehen ist. 3 Tage ist schon rum. Spätestens jetzt müssen sie ja 3 Tage, sie sprechen es aus, gell? Oh, das kommt mir bekannt. Hat nicht jemand über 3 Tage was geredet? Hat nicht Christus gesagt, nach 3 Tagen wird er auferstehen? Versteht ihr? Jesus gibt nie Gelingen. Ja, wie lange ist es her? Ja, 3 Tage. 3 Tage, Mano. Das ist schon echt. Aber gut, wie der Herr das macht, gell? Sag, wie lang? 3 Tage und? Sagt mir nichts. Unglaublich. Jetzt wird's noch besser. Aber auch einige Frauen von uns haben uns auch aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hatten, die sagten, er lebe. Da kamen Frauen, die haben uns total durcheinander gebracht. Aus der Fassung. Das ist doch unglaublich. Die sagen, da kamen echt so Frauen und sagen, jetzt auferstanden nach 3 Tagen. Kannst du das dir vorstellen? Die denken sich was. Versteht ihr? Jesus lässt sie reden und lässt all das ihnen sagen, was er ihnen verheißen hat. Und eigentlich müssten sie doch spätestens sagen, ach so.
Das ist der Chef.
Nee, Jesus läuft neben ihnen. Keine Ahnung. Weiter. Vers 25. Und er sprach zu ihnen. Jetzt redet er. Okay, habt ihr euch ausgekotzt? Ja, jetzt bin ich dran. So, ist das, was ihr fühlt? Ja, weil ihr denkt, ja. Darf ich was sagen? Okay, also pass auf. Ihr Unverständigen. Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was in den Propheten, die Propheten geredet haben. Ich habe euch Johannes vorgelesen, ich habe euch Matthäus vorgelesen. Der Vorwurf ist wie das Gleiche. Ihr versteht ihr immer noch nicht? Wieso seid ihr so träge im Herzen? Wieso seid ihr so faul, kann man übersetzen, an das zu glauben, was die Propheten geredet haben? Also, wieso glaubt ihr nicht der Schrift? Wie? Der Grund, warum ihr nicht versteht, was gerade passiert ist, weil ihr der Schrift nicht glaubt. Natürlich glauben wir der Schrift, versteht ihr? Die würden niemals bestreiten, sie glauben nicht der Bibel. Und ihr sagt, nein, tut ihr nicht. Denn wenn ihr geglaubt hättet, dann würdet ihr euch nicht darüber aufregen, dann wäre das Gerede der Frau kein Geschwätz. Ihr würdet es verstehen, 3 Tage ist klar. Wie lange war Jona im Bauch des Fisches? Oh. Was haben die Propheten geredet? Ja, der arme Jona war halt 3 Tage im Bauch des Fisches und zum Glück nach 3 Tagen wurde er rausgekotzt. Damit Nineveh die Botschaft bekommt. Wisst ihr, dass Jesus sich auf keinen anderen Propheten so oft berufen hat wie auf Jona? Warum wird Jona aus dem Schiff rausgeworfen? Einer, damit das ganze Schiff gerettet wird. Einer stirbt für, oder wird da hingegeben für
alle.
Drei Tage, warum glaubt ihr nicht den Propheten? Warum habt ihr nicht, ja, weil eben Jona niemals doch um den Messias geht. Was hat der Fisch und mit Jona, was hat's mit dem Messias zu tun, mit dem, was heute passiert? Hallo? Viel. Sehr entscheidend, wenn du Jona nicht verstehst, verstehst du nicht, was heute passiert. Dann sagt er, musste nicht der Christus dies leiden? Er musste, es ist kein, er sollte oder würde vielleicht, sondern er musste, das ist der göttliche Wille. Musste nicht der Christus leiden und in die Herrlichkeit hineingehen? Und jetzt schaut mal, und von Mose und von allen Propheten anfangend, Ihr erinnert euch, wie viele Kilometer waren es? 11. Sagen wir mal 2,5 Stunden. Da kann man nur anfangen bei Mose und Propheten. Man kann da nicht alles erklären. Aber anfangend, er begann, sagt, okay, dann machen wir mal jetzt Folgendes. Erinnern wir uns nochmal, was steht in 1. Mose? Und er fing an, mit ihnen nochmal die Bibel durchzugehen und sagt, dann lesen wir sie nochmal. Die waren gut darin, sie mussten jetzt nicht die Rolle aufrollen, sondern sie konnten das abrufen und erinnert euch. Wisst ihr, was war das mit Adam? Wie war das mit Adam? Wie war das? Und dann geht er die Schrift durch, er geht Mose durch, er geht die Propheten durch und sagt, guck mal, da. Und zeigt ihm, was ist seine Auferstehung, was sein Leiden, wo die Herrlichkeit ist und das Evangelium. Und er beginnt ihnen das zu erklären und glaubt mir, sie sind da gelaufen. Und nie waren die 11 Kilometer so kurz wie da. Sie sind gerade losgegangen und die waren schon an der Tür. Und dann, schaut mal Vers 28, ich lese noch 27, und von Mose und von den allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Das ihn Betreffende. Das heißt, er fing an, von Mose über die Propheten in allen Schriften, ihnen zu zeigen, wie man sie lesen soll. Diejenigen, die von klein auf eigentlich die Schriften kannten. Und dann passiert Vers 28. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Das ist herrlich. Voll gut. Wie gesagt, die 2,5 Stunden waren so rum. Sie lauschten. Bei mir im Wohnzimmer hängt ein Bild, habe ich von meinem Vater, wollte schon sagen, geklaut, hängt in seinem Büro. Die Emmaus-Geschichte. Da laufen die zwei Jünger und Jesus in der Mitte und sie kleben ihm so an den Lippen. So sieht man das. Ein französischer Maler gemalt. Die Landschaft sieht alles anderes als Israel aus, aber egal. So wie in Frankreich das Israel aussieht. Aber so ein schönes Bild. Und mir geht es um die Botschaft, wie die Jünger da so an ihm kleben. Ich habe es aufgehängt, sag, Papa, dein Büro muss dieses Bild entbehren. Hast du mitgenommen? Habe es bei mir hingehängt, weil ich dieses Ereignis so wichtig und so herrlich finde. Und wirklich, sie kleben so an ihm. Die Zeit ist ruckzuck vorbei. Sie haben noch nie so die Auslegung des Wortes gehört. Noch nie hat man jemanden so erklärt, was Mose bedeutete, was die Propheten sagen. Und dann stehen sie an der Tür. Und dann sagt Jesus, schon spät, ich muss los. Ich muss weiter. Warum macht er das? Warum? Wieder pädagogisch, sehr wertvoll. Er will gucken, ob sie interessiert oder nicht. Er will gucken, ob das sie jetzt gepackt hat oder nicht. Er will schauen, wollen sie mehr hören oder nicht. Und er sagt, okay, ich gehe. Und jetzt wartet er, was sie machen. So, ich gehe, macht's gut. Und sie nötigten ihn und sagen, bleibe bei uns. Sie sagt, alles klar, bis nächstes Mal, vielleicht sieht man sich. War interessant. War eine schöne Predigt. Nach Hause. Oh, Frau, was hast du gekocht? Kinder, einen guten Nachtkuss. Und das war's schon. Interessiert nicht mehr. War interessant, war schön, aber mehr ist es nicht. Nein, sie sagt, das müssen wir hören. Das ist doch noch nicht fertig. Und dann die nötigen ihn, die flehen an und sagen, bitte, bitte, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Also, lohnt sich doch nicht, schon dunkel. Komm, bleib doch da, sie überreden ihn förmlich. Bleib. Warum? Bitte erzähl uns mehr. Bitte sag, sowas haben wir noch nie gehört. Und dann heißt es, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Erinnert euch das an was?
Das letzte Abendmahl.
Jetzt hält er mit ihnen wieder so, nicht das Abendmahl, aber legt ihn wieder, er bricht mit ihnen das Brot. Das heißt, wisst ihr, was hier gezeigt wird? Er hat mit ihnen Gemeinschaft. Er nimmt sich ihnen an und er hat mit ihnen Gemeinschaft. Deswegen liebe ich solche Gemeinschaften mit Brot. Ja, denn das Evangelium geht auch durch den Magen. Und dann, das passiert hier und dann heißt es, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Jetzt passiert was. Vorher heißt es, und die Augen wurden gehalten. Und hier werden sie aufgetan. Wann werden sie aufgetan? Wann erleben sie Gemeinschaft mit diesem Jesus, dass sie ihn erkennen, an seinem Leib, an seinem Brot teilhaben? Nachdem er ihnen die Schrift erklärt hat. Daher kommt die Erkenntnis, da kommt das Verständnis und da kommt auch die Gemeinschaft. Nicht vorher, da kommt's. Denn jetzt wissen sie, wer er ist. Jetzt haben sie es gehört. Und jetzt sagt er, wisst ihr was? Das bin ich. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dann in ihnen da abging? Was es mit ihrem Herzen gemacht hat? Da sagten sie nicht, schon spät geworden, bin ich voll müde. Heute ging so lang dieser Tag und so viele Einheiten. Bin schon froh, wenn es mal auch aus ist. Aber morgen oder so in einer Woche vielleicht gehen wir wieder nach Jerusalem und dann erzählen wir auch ein bisschen weiter. Nein. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Er war so schnell, wie er da war, war er wieder weg. Und sie sprachen zueinander. Brannte nicht unser Herr in unser Herz, in uns, wie er uns auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Jetzt ist Jesus weg und dann sagen sie, guck mal, als er uns in dieser Weise die Bibel öffnete, die Schrift öffnete, Was hat das mit unserem Herzen gemacht? Das brannte doch. Das war doch nicht langweilig. Das war nicht, ja, Jesus, wir kennen das mit dem David schon. Von Kind auf kennen wir Josua. Josef ist auch uns bekannt. Mose ist klar. Was hast du uns Neues zu erzählen? Nein. Für sie war das so neu, dass das Herz völlig brannte. Ich möchte auf etwas euch hinweisen, was gleich auch nochmal kommt. Der Punkt ist an dieser Stelle, als er uns die Schriften öffnete. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass die Schrift geöffnet werden muss. Andersrum gesagt, die Schrift ist versiegelt. Die Schrift ist verschlossen. Denn das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis des Christus. Und ein Geheimnis muss man offenbaren. Ein Geheimnis muss man öffnen. Es ist wie eine Schatztruhe, die voller Schätze, aller Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes in ihm verborgen sind. In dem Christus. Und es braucht einen Schlüssel, um diesen Schatz aufzutun. Und wisst ihr, was dieser Schlüssel ist? Jesus. Und den brauchen wir. Seine Art, die Bibel auszulegen. Er ist der Mittelpunkt aller Offenbarung Gottes. Er ist das Zentrum allen Reden Gottes. Es geht in allem um ihn. Und wenn wir diesen Schlüssel nehmen und in diesen Schatz hineinstecken und aufschließen, dann beginnt es zu uns zu reden und wir werden die Kostbarkeiten entdecken. Wisst ihr, was Jesus sagt in Matthäus 13, glaube ich? Ein Jünger des Reiches Gottes ist wie ein Verwalter, der aus dem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Versteht ihr jetzt, warum Jesus das sagt? Er nimmt zwar alte Geschichten raus aus dem Schatz, aber sie werden neu, weil man sie so noch nie gehört hat, weil man sie noch nie in den Zusammenhang mit dem Evangelium gebracht hat, noch nie erkannt hat und gesehen hat, dass das was mit Christus zu tun hat. Man sagt, das ist die Aufgabe der Lehrer und der Verwalter des Reiches Gottes. Unsere Aufgabe ist, nicht zu sagen, das Alte Testament gilt uns nicht. Und das war's. Dann schneiden wir es ab. Und wir haben ja zum Glück das Neue. Man ist schon froh, wenn man dann Johannes-Evangelium hat. Manche, okay, Psalmen noch dazu. Das höchste der Gefühle. Den größten Teil der Bibel, schaut mal. Ja, gilt uns nicht. Ist halt für die Juden, ist Gesetz. Robin hat heute vorgelesen. Römer 3,21. Denn jetzt ist ohne Gesetz. Richtig? Gottes Gerechtigkeit offenbart, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das heißt, gerecht vor Gott werden wir nicht durchs Gesetz. Aber wo lesen wir, wie wir vor Gott gerecht werden? Allein aus Glauben, nicht aus Werken, durch Jesus Christus. In dem Gesetz und in den Propheten. Das heißt, die Funktion des Alten Testaments ist, dir und mir Jesus vor Augen zu malen. Dir die Gerechtigkeit aus Gnade, aus Glauben zu zeigen. Liebe Geschwister, ist es möglich, aus Werken gerechtfertigt zu werden? Ich hoffe, dass den meisten von uns das absolut klar ist. Glaubt ihr, es gab mal eine Zeit, da ging's. Glaubt ihr, es wird eine Zeit geben, da wird es wieder möglich werden? Unmöglich, gell? Glaubt ihr, dass Gott in der Zeit, dieser Zeit, all die Menschen aber gesagt hat, aber gerechtfertigt könnt ihr nur aus Werken. Wie viele konnten da gerettet werden? Wer? Keiner. Ja, voll fies, gell? Aber Gott sei Dank leben wir in Zeit des Neuen Testaments, weil wir sind ja jetzt unter der Gnade und wir glauben, gell? Was hat Gott über Abraham gesagt? Oh, ja, aber da wurde ja einer gerecht gesprochen. Das ist ja wohl im Alten Testament, gell? Übrigens steht in Mose, das ist der Buch Mose, im Gesetz. Oh, Backe. Kennt ihr den Abschnitt, als Jesus angegriffen wird, dass er den Sabbat bricht? Die Schriftgelehrten sagen, du brichst den Sabbat, deine Jünger, die machen Müslis, weil sie dann die Ehren raufen und ja, so, machen gesunde Nahrung. Entschuldigung, ja. Ich muss euch ein bisschen heute Nachmittag am Leben halten. Und dann sagen sie, oh, du brichst den Sabbat. Und dann argumentiert und sagt, okay, ihr sagt, ich breche den Sabbat. Ich brech's Gesetz. Ja, du brichst Gesetz. Dann sagt er, okay, ihr liebt doch euren David. Ja, wir lieben unseren David-König. Was hat er gemacht? Als er Hunger hatte und seine Mitstreiter, was haben sie gemacht? Die sind doch in den Tempel oder in die Stiftshütte und haben Schaubrote genommen. Durften sie sie nehmen?
Das nicht.
Nee, sagt er, wer soll hier heilen? Das sind heilige Schaubrote, die müssen sterben. Warum, sagt er, hat er sie, und als er sie genommen hat, Ja, ist er gestorben? Nee. Ja, warum denn nicht? Quietsch, quietsch, quietsch.
Weil er so wollte,
gell? Er hat einfach zwei Augen zugedrückt und gedacht, okay, bei David war kein Problem. Der darf's machen. Ist doch ein Mann nach meinem Herzen. Wieso durfte David es tun und ist nicht gestorben? Es gibt nur eine Möglichkeit. Sehr simpel. Entweder ist David unter dem Gesetz, da wäre er gestorben. Oder er ist nicht unter dem Gesetz.
Aber unter der Gnade.
Unter der Gnade. Denn wisst ihr, was David wusste? Dass Gott mit seinem Eid geschworen hat, dass er einer seiner Nachkommen auf seinen Thron setzen wird. Wisst ihr, was David wusste? Dass man aus Gnade gerechtfertigt, nicht aus Werken. Lest mal Psalm 51, sein Bußpsalm. Gott, ich würde dir opfern, wenn du wolltest, aber du willst ja gar keine Opfer. Oh, der wusste eine Menge. Du willst ein zerbrochenes Herz, du willst Buße. Keine Schlachtopfer. David kannte Christus. Ich werde es euch heute zeigen. David war unter der Gnade, niemals unter dem Gesetz, sonst wäre er gestorben, als er das getan hat. Als er mit Bathsheba mit Ehebruch betrieben hat. Was ist nach dem Gesetz? Er ist gesteinigt worden. Warum nicht? Weil er nicht unter dem Gesetz ist. Das Gesetz führt uns zu unserer Verdorbenheit, zu unserer Sündhaftigkeit, zu unserer Schuldfähigkeit, zum Erkenntnis, dass wir Sünder sind, und es treibt uns zu dem Thron der Gnade. Und diesen Thron der Gnade konnten die Gläubigen des Alten Testaments genauso bestürmen wie die Gläubigen des Neuen Testaments. Warum? Weil Gott es ihnen vorausverkündigt hat. Es wird ein Erlöser kommen. Und sie glaubten auf ihn. Und das wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Wart ihr am Kreuz dabei? So alt seht ihr nicht aus. Wir glauben aber, obwohl wir auch nicht dabei waren, dass es passiert ist. Woher? Ja, weil es da genau, dass es auch steht. Sie glaubten, weil es steht, er wird kommen. Wir glauben, weil es steht, er ist gekommen. Wir glauben beides. Und darum werden wir auch beide gerettet aus Glauben. Warum? Weil es steht. Aber wenn ich nicht sehe, dass es steht, wie soll ich dann gerettet werden? Durch Werke. Geht gar nicht. Durch Glauben. Absolut. Ihr versteht, was ich meine? So, jetzt, es braucht einen Schlüssel. Die Schrift muss geöffnet werden und wir müssen da, und da das Evangelium von Christus. In allen Seiten der Bibel, ich behaupte, im Alten Testament steht nicht nur da ein bisschen was von Christus. Und hier, manche sind so stolz zu sagen, über 300 Verheißungen auf Christus und rühmen sich dieser Tatsache. Und ich sage, das ist ein bisschen wenig. Weißt du, wie viel Verheißung gibt's? Und nur 300 gelten auf Christus, hallo? Alles. Denn in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. In ihm werden erfüllt alle Verheißungen. Kennt ihr das? 2. Korinther?
Und der ist das Alpha und das Omega.
So ist's. So, jetzt noch ganz kurz, dann Pause und dann geht's weiter. Ja, wenn die Pause jetzt zu kurz kommt, dann geht's euch wie Emmaus Jünger. Dann waren es gerade 11 Kilometer. Guckt mal mit mir, wie es weitergeht. Vers 33. Und sie standen zu gleicher Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Wann standen sie auf? Nachdem sie ausgeschlafen sind. Nachdem sie sich erholt haben, gestärkt haben, so einen Tag zu Hause bei der Familie verbracht haben, ihre Angelegenheit geregelt haben, ihre Ausbildung fertiggestellt haben, ihr Hab und Gut, ihr Garten gemäht. Nein, sofort. Und wisst ihr warum? Weil das Herz so voll war. Die konnten nicht anders, die konnten nicht schlafen. Sie waren so aufgewühlt, sie waren so voller Dankbarkeit, so voller Erkenntnis, so volles Verständnis. Die haben noch nie die Bibel so gelesen. Die Erkenntnis und die Wahrheit über Christus haben sie noch nie so gesehen. Und wohin? Ja, wohin? Ja, die müssen es sagen. Freunde, wenn unser Herz nicht brennt, haben wir nichts zu sagen. Wenn wir nicht selbst brennen, wie wollen wir andere anstecken? Und wir müssen dann immer sagen, Freunde, wir müssen evangelisieren, wir müssen missionieren. Ja, ihr habt schon recht, weil man ja weiß, dass man ja das muss. Und dann fühlt man sich so gezwungen, gell? Und man will es ja tun für den Herrn, aber so richtig Spaß machen es ja nicht so. Ich weiß, dass nicht alle Evangelisten sind. Ich weiß es. Ich weiß nicht, dass alle Missionare sind. Und ich weiß, dass Gott gegeben hat nach der Gabe, wie es gegeben ist. Und ich sage nicht, jeder muss auf die Straße. Genau nicht jeder auf die Kanzel muss. Nicht alle haben die gleiche Gabe, ist mir absolut klar. Aber wir haben alle den Auftrag, Rechenschaft zu geben von dem Glauben, der in uns ist, von der Hoffnung. Aber wenn ich doch keine Hoffnung habe, von was soll ich Zeugnis geben? Wenn es mich doch selbst nicht begeistert, von was soll ich reden? Ich bin mir davon überzeugt. So, weil mein Mund voller Spucke ist und ich rede, kommt's raus. Ich kann es nicht für mich behalten. Was mein Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn ich in meinem Herzen nur Dinge dieser Welt im Sinn habe, wenn in meinem Herzen nur ich im Zentrum stehe, dann werdet ihr auch immer werdet ihr mich von mir reden hören. Meine Sorgen, meine Probleme, mein Auto, mein Haus, meine Kinder, ich, meine Krankheit, mein Rücken, mein Schlüssel, den ich verloren habe. So, das werdet ihr hören. Aber wenn das Herz von Christus voll ist, weil wir ihn geschaut haben, weil wir ihn in einer Weise gesehen haben, wie wir sie vorher nicht gesehen haben, dann wird der Mund aufgehen und dann wird man hören, die Herrlichkeit Christi, die Gnade Christi, das Werk Christi, die Person Christi. Und wir sagen, weißt du, ich muss es dir sagen, ich kann es nicht behalten. Das passiert hier. Sie stehen auf, nachts, es ist dunkel und sie gehen los. Und wisst ihr was? Ich glaube, sie haben nicht mal eine Taschenlampe gebraucht. Weil sie leuchteten von innen aus. Ich sag gerne, die waren so kleine Kernkraftwerke. Sie strahlten förmlich sie liefen nach Jerusalem. Sie mussten sofort zurück. Und sie fingen an, sie fanden die Elf und die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferstanden, auferweckt worden. Jetzt, sie sehen's. Warum? Jetzt haben sie in der Schrift das gesehen. Und die hatten die Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie wurden von ihm unterwiesen. Und sie haben das erlebt. Und sie bezeugen, er ist lebendig. Und was sagen die 12 oder die 11? Macht Sinn. Die sagen, nee. Schaut mal. Vers 36. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. Und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden mit voll Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Die sagen nicht, oh Jesus, stimmt, jetzt. Frauen haben es gesagt, jetzt haben die zwei Handelns uns auch bezeugt. Und jetzt bist du da, oh, das stimmt. Nein, die denken, das ist ein Geist. Was fehlt ihnen?
Der Glaube.
Wie kommen sie zum Glauben? Was müssen sie erleben noch, bevor das passiert? Wie erleben sie? Was gebraucht der Heilige Geist? Die Kenntnis des Wortes. Er muss ihnen ebenfalls die Schrift öffnen. Vers 40. Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und die Füße, als sie aber noch nicht glaubten. Also, er bringt ihnen echt viele Beweise, gell? Fasst mal an, erinnert euch, da waren Nägel drin. Und? Guck mal, wie sieht's aus? Kommt euch das bekannt vor? Oh, schon lange her, 3 Tage.
Brauchen wir einen Telefonjoker.
Ja, genau, einen Joker am besten. Vers 42, sie aber reichten ihm ein Stück gebratenes Fisch, er will auch essen, er will beweisen, ich bin kein Geist. Und er nahm und aß ihn vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, jetzt Vers 44, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Also, schaut mal, ich habe euch doch das alles schon gesagt. Wenn ihr jetzt da sitzt und denkt, wann hat er es gesagt? Da fehlt uns ein bisschen Verständnis von den Evangelien. Weil genau das wird in den Evangelien gezeigt. Bis hier, das ist der Höhepunkt. Was hat er ihnen alles gesagt? Ich habe euch alles gelehrt, damit ihr eigentlich an diesem Punkt nicht so dasteht wie begossene Pudel. Ich habe das doch euch alles gesagt, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. So, Freunde, seid doch nicht so ungläubig. Ich habe euch doch gesagt, es muss passieren, was geschrieben steht. Mose, Propheten und Psalmen. Das ist der hebräische Kanon, die Einteilung des Alten Testaments. Ihr wisst, warum Psalmen? Denn Psalmen heißt nicht nur in den Psalmen, sondern es ist Weisheitsliteratur. Und Psalmen stehen als Überschrift für diesen Teil der Bibel. Zur Weisheitsliteratur gehören welche Bücher? Hiob, Sprüche, Prediger, Hohelied. Daniel ist Weisheitsliteratur, nicht Prophet. Chronik ist Weisheitsliteratur, nicht Prophet. Esther Ruth. So. Das heißt, von wie viel wissen wir, dass da was von Christus die Rede ist? Nehmen wir mal jetzt Psalmen. Könnten wir ein paar zusammenkriegen, gell? Ich hasse Zeit. Ich sag euch, das ist ein Grund, warum ich mich auf die Ewigkeit freue. Echt. Herr Jesus betrachten, ohne Pausen machen zu müssen. Wir machen Pause, weil das ist jetzt Zeit. Und dann gucken wir uns das weiter an. Wo steht was in den Psalmen? Wo steht was in den Propheten? Wo steht was in Mose? Okay?